Eltern müssen wissen, dass das Kind trotz Tabletklassen und Smartphones an einem sicheren Ort ist, wo einzelne Menschen sich füreinander einsetzen.
Heute ist Montag, der 10. Juni 2024 und ich begrüße zu einer neuen Folge Was mit Medienerziehung, dem Podcast von Smiley e.V. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Moritz Becker.
Hallo Ralf.
Mein Name ist Ralf Wildius. In diesem Podcast diskutieren wir über das, was wir in Schulklassen hören, wenn wir ja norddeutschlandweit mit Schulklassen arbeiten. Wir diskutieren über Themen, die uns in Fortbildungen und Vorträgen mit Eltern und Fachkräften begegnen. Und heute nehmen wir unsere 45. Folge auf. Fangen wir an mit den Rückmeldungen zu den letzten Folgen.
Ich wurde gefragt, wie das mit der Online-Veranstaltung sein wird, die am 18. Juni stattfindet. 20 Uhr kann man mit uns live diskutieren. Vielleicht nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir beide werden in einer Online-Veranstaltung quasi vor der Kamera sitzen und alle Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben die Möglichkeit, mit uns dann per Chat zu diskutieren. Man kann ab heute sich anmelden. Auf unserer Homepage ist der entsprechende Link zu finden. Theoretisch können bis zu 500 Menschen teilnehmen an unserem Online-Schulungsraum. So viele werden es nicht sein. Ich freue mich über 50.
Ja.
Sag ich mal. Man kann ab heute auch per Mail an podcast@smiley-ev.de Fragen oder Anregungen für diese Live-Sendung an uns mailen, falls es Fragen gibt, wo wir uns vielleicht ein bisschen drauf vorbereiten müssen. Das werden wir dann nämlich direkt in der Veranstaltung nicht machen können. Und anmelden, wie gesagt, ab heute auf unserer Homepage www.smiley-ev.de.
Wie lange haben wir das geplant? Ist vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch interessant.
45 Minuten wird die Veranstaltung gehen.
Das kann man sich auf dem Dienstagabend doch mal anhören.
Das sollte man machen. Ansehen. Das ist das Besondere.
Ja, wobei man ja nur uns sehen kann.
Weitere Rückmeldung war die Bitte, dass wir mal eine Folge machen sollen zu angesagten Videospielen für Kinder im Grundschulalter. Habe ich mich gefreut über die Nachfrage, weil es nämlich zufälligerweise in der nächsten Folge um dieses Thema gehen wird. Und außerdem müssen wir im Herbst eine Folge machen zum Thema, was ist eigentlich Roblox? Es hat genug Nachfragen gegeben.
Okay.
Aber erst
komm nicht drum herum. Ich habe noch was, fällt mir gerade ein. Ich habe mitbekommen, du vielleicht auch, ICQ wird eingestellt.
Ich finde an der Nachricht eigentlich interessant, dass es ICQ überhaupt noch gibt.
Stimmt. Aber vielleicht dazu auch noch mehr am Ende der Folge.
Jetzt erstmal zum heutigen Thema.
Mhm.
Und zwar möchte ich heute sprechen mit dir über das heimliche Filmen in Schulklassen. Also dass Schülerinnen und Schüler sich gegen ihren Willen heimlich mit dem Smartphone oder Tablet filmen.
Finde ich ein sehr wichtiges Thema. Also ich weiß nicht, wie oft das letztendlich wirklich passiert, aber ich weiß, wenn es passiert, ist die Aufregung immer sehr, sehr groß. Die Videos werden verbreitet, weitergeschickt.
Ja, und aus dem Zusammenhang gerissen.
Ja, auf jeden Fall. Und das sorgt auf jeden Fall für unglaublich viel Unruhe im Prinzip in der ganzen Schule, egal ja, in welchem Jahrgang das war.
Es werden ja auch jetzt unter Umständen auch gezielt peinliche Situationen gefilmt oder vielleicht
ja,
auch sagen
wir mal, ja.
Genau, und gefilmt. Mhm. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich Eltern an einer Grundschule da sehr hilflos erlebt habe, beziehungsweise in der großen Sorge erlebt habe, dass sie sagten, wenn das Kind jetzt an die weiterführende Schule kommt, dann haben da die meisten Schülerinnen und Schüler ein eigenes Smartphone und es wird mit Tablets gearbeitet und dass selbst wenn sie dem eigenen Kind den Gebrauch des Smartphones verbieten, sie keinen Einfluss darauf haben, was andere Eltern machen und dass dann unter Umständen das Kind tatsächlich auf diese Art und Weise gefilmt und bloßgestellt wird. Und da wäre die einzige Lösung ein generelles Smartphone-Verbot oder Verzicht auf Tablets in der Schule. Und von daher glaube ich, dass das heimliche Filmen ein ja, sehr großes Problem ist. Und darüber möchte ich heute mit dir hier diskutieren.
Also über ein Smartphone-Verbot diskutieren?
Nee. Oder vielleicht auch. Also ich glaube, dass so ein Smartphone-Verbot, also ein komplettes Smartphone-Nutzungsverbot, weil man mit Handys oder Tablets irgendwie gegen den Willen von Leuten filmen kann, das wirkt nur auf den ersten Blick wirklich hilfreich.
Und auf den zweiten Blick?
Ich würde sagen, drei Punkte sprechen dagegen. Also gegen ein generelles Handynutzungsverbot, beziehungsweise wenn man hofft, dass man damit das Problem in den Griff kriegt, dass Menschen gegen ihren Willen gefilmt und bloßgestellt werden. Also der erste Punkt ist, also ich hatte mit einem Schulleiter gesprochen, einer sehr großen Gesamtschule hier in Niedersachsen. Und da gab es den Vorfall, dass auf der Schultoilette gefilmt wurde. Also wohl auch mehrere Male, dass dort also über die Tür rüber gefilmt wurde und so weiter und so weiter. Und er hat dann gesagt, dass er jetzt resultierend aus diesem Vorfall, weil das auch gefordert wurde von Eltern oder auch von Teilen aus dem Kollegium, dass man ein generelles Smartphone-Nutzungsverbot in der Schule dort erlässt, dann würde er 1300 Schülerinnen und Schülern die Nutzung des Smartphones verbieten. Und von diesen 1300 Schülerinnen und Schülern hätten 1290 niemals andere Menschen bloßgestellt. Und die 10, die es gemacht hätten oder vielleicht auch machen, sagt er, die werden das auch machen, wenn Handys in der Schule verboten sind. Also er meint, du verbietest da sehr vielen Menschen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Und das ist letztendlich keine Lösung, es allen dann letztendlich zu verbieten. Mhm. Und ich weiß aus Fortbildung mit Lehrkräften, das wäre dann so der zweite Punkt, dass es gar nicht nur um die Nutzung von Smartphones geht, sondern mindestens genauso auch um die Nutzung von Tablets. Also gerade im Unterricht, wenn das, was wir vorhin hatten, im Unterricht gefilmt wird. Ja. Du stehst da vor einer Klasse mit 25 Tablets auf den Tischen.
Die dann auch so hochgeklappt sind manchmal.
Und da weißt du nicht, ob die wirklich gerade filmen. Und jetzt ist es natürlich so, du kannst mit der entsprechenden Software, je nachdem, wie das alles konfiguriert ist, kannst du verhindern, dass die Kamera genutzt wird. In vielen Fällen ist das auch so in den Schulen, dass man mit den Tablets im Schulunterricht nicht filmen kann. Aber das kannst du auch umgehen, wenn jemand sein eigenes privates Tablet mitgebracht hat. Wenn ich im Unterricht filmen möchte und mein Schultablet, was mit dem Schulaccount entsprechend gesichert ist, da kann ich nicht filmen, dann nehme ich mein Tablet von zu Hause mit, wo ich alles machen kann. Das siehst du ja von der Rückseite nicht, welches Tablet das jetzt ist.
Stimmt.
Und das ist natürlich schon eine gewisse kriminelle Energie, die dahinter steckt. Aber mir geht es darum, dass man keine hundertprozentige Sicherheit hinbekommt. Also wer das will, wird es dann auch im Unterricht mit den Tablets machen. Und das heißt, du müsstest auch Tablets komplett aus dem Unterricht verbieten, um das hinzukriegen. Und der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass ich glaube, dass man das eigentlich gar nicht verbieten muss in der Schulordnung, das Filmen von anderen Menschen gegen deren Willen, weil es sowieso verboten ist im Strafgesetzbuch. Und du schreibst hier jetzt in der Schulordnung auch nicht rein, dass man anderen Leuten nichts wegnehmen darf oder so, weil es ist klar, die Schule ist ein Teil des Lebens und in Deutschland ist verboten, Leuten was zu klauen und das ist auch in der Schule deshalb verboten.
Ja, aber das wissen, glaube ich, nicht alle.
Was wissen nicht alle?
Also das, was erlaubt oder beziehungsweise verboten ist, also was Straftat ist oder gegen Gesetze verstößt.
Im Bereich von illegalem Film, sag ich mal.
Also zum Beispiel, dass es das Recht am eigenen Bild gibt, dass es den höchstpersönlichen Lebensbereich gibt, steht im Strafgesetzbuch § 201a. Wir arbeiten in den sechsten Klassen genau dazu.
An die Workshops in den sechsten Klassen habe ich auch gedacht, wo wir über höchstpersönlichen Lebensbereich und so sprechen. Aber ich glaube, dass das nicht so richtig auf die Situation im Klassenraum passt, weil da mit 30 Leuten in einem Raum hast du nicht unbedingt den Anspruch auf einen höchstpersönlichen Lebensbereich. Und deshalb haben wir heute die Möglichkeit, hier ein bisschen Fachwissen in unseren kleinen Podcast reinzubringen durch eine neue Rubrik. Smiley e.V. fragt.
Und die Polizei antwortet.
Ich habe zu dieser Problematik mit Heike Ehlers gesprochen. Heike ist Landesbeauftragte für Jugendsachen und Leiterin der Zentralstelle für Jugendsachen im Dezernat Forschung, Prävention und Jugend, also der Zentralstelle Jugendsachen im Landeskriminalamt Niedersachsen. Mit dem LKA arbeiten wir seit langem zusammen und lassen uns in solchen Fragestellungen beraten. Mhm. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Heike Zeit für uns hatte. Konkret habe ich Heike gefragt, ob die von uns angenommene Situation strafbar ist, wenn im Unterricht Schülerinnen und Schüler andere heimlich filmen.
Wenn Schülerinnen oder Schüler im Unterricht ihre Mitschülerinnen oder Mitschüler im Klassenraum heimlich filmen, ist es ja doch ziemlich wahrscheinlich, dass während des Films auch die Unterhaltung zwischen Lehrerinnen oder Lehrern und Schülerinnen oder Schülern über Unterrichtsinhalte mit aufgezeichnet werden. Und das stellt dann einen Verstoß nach dem Strafgesetzbuch § 201 dar. Dieser Straftatbestand heißt Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Und der besagt unter anderem, dass bestraft wird, wer das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen aufnimmt und oder eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. Der Klassenraum kann in diesem Fall als nicht öffentlich betrachtet werden, da er nur durch die jeweilige Klasse und die Lehrkraft genutzt wird und für außenstehende Dritte nicht zugänglich ist. Wenn Schülerinnen und Schüler also heimlich im Unterricht, im Klassenraum filmen, nehmen sie gegebenenfalls nicht öffentlich gesprochenes Wort auf und somit wäre dann dieser Straftatbestand hier erfüllt.
Und das war für mich jetzt erstmal sehr interessant, dass das mitgeschnittene, nicht öffentlich gesprochene Wort wesentlich relevanter ist als das Video. Mhm. Und wir haben vorhin über das Recht auf höchstpersönlichen Lebensbereich gesprochen. Und wie erwartet, stimmt, haben wir als Pädagogen noch nicht mal ein vernünftiges Halbwissen. Ich habe dann mit Heike darüber sprechen können, was denn wäre, wenn es um Videoaufnahmen im Sportunterricht oder beim Schwimmen gehen würde.
Wenn es sich jetzt nicht um den Klassenraum handelt, sondern zum Beispiel um eine Umkleidekabine oder den Toiletten- oder Duschbereich der Schule, dann stünde daneben auch ein Verstoß gegen § 201a Strafgesetzbuch im Raum. Dieser Straftatbestand heißt Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Und das Gesetz besagt, dass bestraft wird, wer von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. Toiletten oder Duschräume, Umkleidekabinen etc. sind natürlich besonders gegen Einblicke geschützte Räume und somit wäre dann dieser Straftatbestand erfüllt. Darüber hinaus sagt dieser Paragraph im Strafgesetzbuch, der 201a, auch noch, dass bestraft wird, wer eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. Das heißt, wer zum Beispiel Aufnahmen von einem Mitschüler oder einer Mitschülerin macht, die sich zum Beispiel wegen eines Krankheitsfalls oder eines Unfalls in einer hilflosen Lage befinden, dann macht sich die Person hier auch nach § 201a Strafgesetzbuch strafbar.
Ralf, du hattest ja eben auf die Verbreitung der Videos angesprochen. Ja. Und auch dazu hat Heike mir einiges sagen können.
Hier käme dann auch noch ein Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz in Frage. Das Kunsturhebergesetz betrifft das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste oder der Fotografie. Und der § 22 von diesem Gesetz besagt, dass Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen. Somit ist es also so, wenn ein solcher Film per Social Media verbreitet wird, dann könnte das entsprechend auch einen Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz darstellen.
Wir haben bisher nur über die Situation gesprochen, dass Schülerinnen und Schüler andere gegen ihren Willen filmen. Ich habe dann die Gelegenheit genutzt, Heike zu fragen, wie die Situation wäre, wenn es Lehrkräfte betrifft.
Ob es sich bei den Gefilmten um Lehrkräfte oder Schülerinnen und Schüler handelt, ist unerheblich. Es kommen in beiden Fällen die bereits genannten Straftatbestände zum Tragen. Selbst wenn im Fall des Falles keine Straftat vorliegen sollte, wären dennoch allgemeine Persönlichkeitsrechtsverletzungen gegeben und das Recht am eigenen Bild verletzt. Und damit würde zumindest ein Verstoß gegen das Zivilrecht vorliegen.
Die Rechtslage erscheint mir da sehr eindeutig. Mhm. Und konkret wollte ich dann wissen, was das LKA empfiehlt, wenn es zu Verstößen kommt.
Es ist ganz wichtig, dass beleidigende oder sogar bedrohliche Sachverhalte nicht toleriert werden. Und darum ist es auch gut und auch ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche ihre Eltern oder andere Vertrauenspersonen einbeziehen. Und in schwerwiegenden Fällen sollte sich dann aber auch sofort an die Polizei gewandt und Anzeige erstattet werden. Wichtig hierbei ist, dass das Beweismaterial aufbewahrt wird. Das heißt, dass das verbreitete Material, also der Film, die Bilder, die beleidigenden E-Mails oder SMS, dass die gespeichert werden. Was immer empfehlenswert und wichtig ist, ist, dass Eltern und der betroffene Schüler oder die betroffene Schülerin sich mit der Schule in Verbindung setzen. Also, dass sie mit dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin das Gespräch suchen. Und auch Vertrauenslehrerinnen oder Vertrauenslehrer können hier sehr gute Ansprechpartner, Partnerinnen sein. Gegebenenfalls wäre dann auch noch die Schulleitung mit hinzuzuziehen. Das muss eben entsprechend im Einzelfall und auch in der Schule entschieden werden. Wichtig ist, dass sich mit dem Vorfall pädagogisch auseinandergesetzt wird. Und hier muss mit den involvierten Personen das Geschehen aufgearbeitet werden. Dem Filmenden oder der Filmenden sollten die persönlichen und gegebenenfalls strafrechtlichen Konsequenzen aufgezeigt werden, aber auch die Konsequenzen für den oder die Gefilmte verdeutlicht werden, damit dafür ein Verständnis entwickelt wird, was hier passiert ist und was das eigentlich auch für die andere Person bedeutet. Spätestens, wenn eine pädagogische Aufarbeitung nicht mehr zielführend ist, ist dann doch auch eine Strafanzeige bei der Polizei angezeigt. Eine Strafanzeige ist auch sinnvoll, wenn bereits Bildmaterial versendet wurde und eine weitere Verbreitung gestoppt bzw. das vorhandene Bild- oder Videomaterial gelöscht werden soll. Insofern das nicht schon durch bekannte Beteiligte auf freiwilliger Basis geschehen ist. Bilder und Videos, die ohne Erlaubnis des darin Gezeigten veröffentlicht werden, sollten übrigens immer gelöscht werden. Die Löschung kann unter Umständen über den Netzwerkbetreiber vorgenommen werden. Das ist je nach Netzwerkbetreiber ganz unterschiedlich von den Voraussetzungen. Und ich denke, da ist aber auch wichtig an dieser Stelle der Hinweis, dass man viel Unterstützung bekommen hat, bekommen kann, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich Hilfe zu holen. Aber genau dazu gebt ihr ja auch hier die richtigen Hinweise. Ich möchte an dieser Stelle noch auf die Websites der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes hinweisen. Zum einen findet man unter polizei-beratung.de im Internet eine Menge Präventionstipps zu den unterschiedlichsten Themen, aber auch zu diesem Thema. Und darüber hinaus gibt es noch speziell für Kinder und Jugendliche eine Seite, die ist unter www.polizeifürdich.de zu finden.
Die von Heike angesprochenen Links werden in den Shownotes dieser Sendung zu finden sein. Ja. Sehr gefreut habe ich mich dann über den Appell von Heike an Schulen im Hinblick auf Prävention und Zivilcourage.
Ja, abschließend von meiner Seite noch ein paar besondere Hinweise für Lehrkräfte. Grundsätzlich ist enorm wichtig, dass der Umgang mit neuen Medien gelehrt und gefördert wird. Und darüber hinaus sollte an jeder Schule ein Verhaltenskodex in die Schulordnung integriert werden. Darin sollten die Nutzung von Handys und das Filmen der Schule verboten werden, aber auch das Mobbing über Internet sollte als Verbot aufgestellt werden. Ja, und ein allerletzter Hinweis noch zum Thema Zivilcourage. An jeder Schule sollte Zivilcourage und der Einsatz für seine Mitschülerinnen und Mitschüler im Mittelpunkt stehen. So kann einer Mitläufermentalität vorgebeugt werden. Ja, und es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Fälle von Cybermobbing frühzeitig aufgedeckt werden können.
An dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Heike Ehlers vom LKA.
Von meiner Seite auch nochmal vielen Dank. Und ich finde, Heike beschreibt etwas oder das Ganze etwas anders als du und fordert Schulen direkt auf, ein Verbot in die Schulordnung mit aufzunehmen.
Ja, auch, aber ich finde ganz besonders interessant, dass sie von einem Verhaltenskodex spricht, der in die Schulordnung gehört. Und das finde ich einen sehr guten Vorschlag. Ich stelle mir vor, dass man zum einen die Gesetzeslage darstellt, also dass man sagt, so und so, das und das ist sowieso verboten, aber dass dazu eben auch gehört, wie gehen wir mit Verstößen um? Oder warum ist vielleicht gerade in der Schule ganz besonders viel Wert auf Privatsphäre oder das nicht öffentlich gesprochene Wort zu legen? Dass also eine Unterrichtssituation auch mit 30 Leuten durchaus Abschnitte haben kann, wo man sehr persönliche Dinge äußert, die nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden dürfen. Und ich glaube, dass das Verbot von Smartphones, so wie sie das sagt, das ist jetzt natürlich von Schulform zu Schulform völlig unterschiedlich zu bewerten. Ja. Das kannst du in der Grundschule eher diskutieren als jetzt in der weiterführenden Schule oder in der Berufsschule oder sowas. Und ich glaube, da geht es um die Nutzung des Smartphones im Unterricht und nicht unbedingt während des ganzen Schulalltags.
Ja, und irgendwann werden die Menschen vielleicht auch wissen, was erlaubt ist, was man machen darf und was nicht machen darf. Und dann muss das vielleicht gar nicht mehr in die Schulordnung rein.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass wir in so einer Art Übergangszeit leben, wo die technischen Möglichkeiten anderen Menschen auch Schaden zuzufügen weiter sind als das Rechts- oder das Unrechtsbewusstsein der, in diesem Fall, Schülerinnen und Schüler. Aber manchmal glaube ich auch genau das nicht. Also mir fällt ein Beispiel ein, in dem ich mehr oder weniger beratend tätig oder beteiligt war. Und zwar hatte dort eine 11. Klasse den Lehrer provoziert und der hat auf diese Provokation dann auch vielleicht nicht so richtig ideal reagiert, wobei das wahrscheinlich auch uns beiden passiert wäre oder zumindest würde ich jetzt nicht sagen, dass mir das nicht auch hätte passieren können. Und was er nicht wusste, ist, dass er in dem Moment von 3 oder 4 Tablets gefilmt wurde. Das Ganze wurde dann zusammengeschnitten, zum Teil aus dem Zusammenhang gerissen und auf TikTok oder Instagram veröffentlicht. Und der Schulleiter fragte mich nun, ob wir einen Unterrichtsentwurf hätten, mit dem man das aufarbeiten könnte, aus dem hervorgeht, dass das, was die Schülerinnen und Schüler gemacht haben, eindeutig verboten ist. Und ich habe ihn dann gefragt, ob die Schülerinnen und Schüler nicht wussten, dass das verboten ist. Und er sagte, naja, die sind 16, 17, wahrscheinlich wussten sie, dass das verboten ist. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, warum der Schulleiter zur Intervention hier einen Unterrichtsentwurf braucht, aus dem hervorgeht, dass das verboten ist, obwohl er weiß, dass den Schülern klar ist, dass, was sie da gemacht haben, verboten ist. Und ich glaube, dass die Frage, die dahinter steckt, zu überlegen, warum die Schülerinnen und Schüler den Lehrer so bloßgestellt haben, obwohl sie wussten, dass es verboten ist. Also diese Frage ist, glaube ich, viel wichtiger, aber auch viel schmerzlicher zu beantworten. Und dem weicht man dann unter Umständen in der pädagogischen Intervention aus.
Warum denkst du, ist das so, dass Schule genau so reagiert?
Weil ich glaube, dass es am einfachsten ist oder am einfachsten erscheint. Nach meiner Theorie der 3 Säulen der Social-Media-Kompetenz.
Die 3 Säulen.
Jetzt mach dich darüber nicht lustig.
Nein.
Ich glaube an diese Theorie.
Ja, du hast eine Online-Veranstaltung. Da hast du mal erzählt, dass du ein Foto von mir machen kannst und mich in dein Pornobild reinretuschieren kannst.
Kann ich auch.
Das ist Medienkompetenz. Aber da du sozialkompetent bist, machst du das nicht.
Genau.
Ja.
Und da fehlt in deiner Beschreibung jetzt aber die dritte Säule, die ich annehme.
Nimm dir Zeit für die dritte Säule.
Dankeschön.
Gerne.
Ich fasse aber auch nochmal die ersten beiden zusammen, wenn ich darf. Ja. Also die erste Säule als Grundlage zur Social-Media-Kompetenz wäre das Wissen, was ist technisch möglich, was ist erlaubt, was ist verboten. Das bedeutet in diesem Beispiel genau zu wissen, ich darf eine Lehrkraft oder einen Mitschülerin oder Mitschüler im Unterricht nicht gegen deren Willen filmen und das veröffentlichen. Die zweite Säule wäre dann im Sinne von Sozialkompetenz, unabhängig davon, ob man weiß oder nicht, nach welchem Paragraphen dieses oder jenes verboten ist, einfach sich reinzuversetzen in die Lehrkraft und dann zu spüren, dass die Situation im Internet bloßgestellt zu werden etwas ist, was man wahrscheinlich auch selber nicht ertragen wollen würde und es deshalb nicht zu machen oder zu unterbinden. Und die dritte Säule, und die ist manchmal dann die wichtigste, oder da liegt dann oft die Begründung darin, weshalb die ersten beiden Säulen nicht tragen, wäre dann so etwas wie eine emotionale Instabilität. Also, dass da vielleicht Schülerinnen und Schüler sind, die eigentlich wissen, dass man das nicht machen darf und die auch fühlen, dass es sich schlimm anfühlt, wenn man auf diese Art und Weise letztendlich leiden muss, die aber vielleicht aus verschiedenen Gründen sagen, dieser Lehrer, der ist so ungerecht uns gegenüber oder der hat mich so oft vorgeführt, und dass man auf diese Weise für sich die Begründung spürt, zu sagen, und deshalb ist es jetzt egal, dass der leidet, weil der hat es verdient. Und das heißt, aus dieser Wut heraus sind die anderen beiden Säulen dann komplett weg.
Also müssen wir mehr über Sozialkompetenz reden.
Genau. Nein, ja, auch. Also ich glaube schon, weil da saßen 20 Personen in diesem Kurs. Von denen sind vielleicht 3 oder 4 emotional nicht wirklich zu gebrauchen, weil sie sagen, ich habe genug Gründe, die Lehrerin oder den Lehrer fertig zu machen. Aber das sind 17 andere, die sind emotional nicht instabil. Und bei denen wäre dann die Frage zu stellen, warum haben die das einfach geschehen lassen? Also die kriegen das ja mit, das kriegen ja Leute mit, wie es per Social Media verbreitet wird. Und da wäre der Punkt Sozialkompetenz zu erkennen, dass es eigentlich keine Rechtfertigung geben kann, einen Menschen schwer seelisch zu verletzen oder so im Internet bloßzustellen.
Das hat mir in dem Gespräch mit Heike, das du geführt hast, so gefallen, dass sehr viel Wert auf Zivilcourage hat sie ja gelegt.
Genau, weil genau das dämmt die Verbreitung ein. Also Zivilcourage der Menschen, die mitkriegen, dass dort so ein Video dann in irgendeiner Form kursiert, auf welche Form, Art und Weise auch immer.
Was ja auch strafbar wäre, das Verbreiten, wenn es kursiert.
Genau. Das hat Heike ganz deutlich gesagt. Ja. Also nicht nur das Erstellen des Videos ist ein Problem, strafrechtlich gesehen, sondern auch die Verbreitung. Und ich glaube, das ist etwas, was so sehr leicht von der Hand geht, um sich selber zu profilieren, das in anderen Chatgruppen zu teilen.
Und das gehört alles in den Bereich der Prävention ja im Prinzip.
Ja.
Und da stellt sich jetzt die Frage mal wieder, wer macht das und wann wird das gemacht?
Also auch hier glaube ich nicht, dass man Fachmedienkompetenz braucht.
Du würdest das in den Unterricht einbauen?
Ist meine Idealvorstellung. Ja. Also zum einen glaube ich, dass Eltern da natürlich eine wichtige Rolle spielen. Und mit Kindern im Alltag respektvoll mit der Kamera umgehen. Also das heißt, die Kinder auch vielleicht mal zu fragen, ist es okay, wenn ich dich hier filme? Und das andere ist tatsächlich, ohne einfach Medienkompetenz zu überlegen, wo man das wirklich im Unterricht thematisieren kann, wo es wirklich auch hingehört. Und da hat ein Sportlehrer mir erzählt, dass er die Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht sich manchmal filmen lässt bei so Turnübungen, weil es immer einen großen Effekt hat, wenn man sich selber sieht, wie man gewisse Übungen gut macht oder vielleicht auch aus der eigenen Perspektive nicht so gut macht. Und da wird dann drüber gesprochen, wie gehen wir mit den Videos um, die hier entstehen, darf man die weiterleiten, darf man die nicht weiterleiten, und da gehört es einfach hin.
Moritz, bevor wir jetzt weiter über Prävention sprechen, vielleicht nochmal beim Stichwort Intervention bleiben. Heike rät, dann anzuzeigen, wenn das pädagogisch nicht aufgearbeitet werden kann, wenn ich das richtig
verstanden habe. Oder wenn eine Verbreitung dadurch gestoppt werden könnte.
Ja, aber nicht pauschal.
Ja, da muss ich als Pädagogin natürlich sagen, großartig. Erst kommt die pädagogische Aufarbeitung und erst wenn das nicht funktioniert hat, ist der Gang zur Polizei dann wichtig oder auch unausweichlich.
Dem würde ich auf jeden Fall so zustimmen. Auch wenn das für die Betroffenen in den seltensten Fällen lustig ist.
Also den Gedanken hatte ich auch schon, dass es also manche Kinder gar nicht so schlimm finden, wie vielleicht dann Eltern oder Lehrkräfte.
Sich also, gar nicht so bloßgestellt fühlen, wie Eltern das in dem Moment erleben.
Naja, vielleicht doch, aber dass die Kinder die Hoffnung haben, dass man das klären kann, ohne dass jetzt die Freundinnen oder Freunde angezeigt werden, weil das dann nicht unbedingt immer eine wirklich so eine Mobbinglage ist. Und das ist für Eltern wahnsinnig schwer auszuhalten, stelle ich mir vor, zu sagen, ich möchte jetzt im Sinne meines Kindes handeln und zeige deshalb die Menschen nicht an, die hier eine Straftat begangen haben. Und ich glaube, dass Kinder da vielleicht eher die Hoffnung haben, das ohne Polizei klären zu können. Und wenn es erstmal angezeigt ist, stelle ich mir das sehr schwierig vor, dann, wenn es dann doch irgendwie so zwischen Eltern geklärt wurde oder den Kindern selber im Schulkontext, dann der Polizei zu sagen, hier jetzt doch nicht. Ne? Also das heißt, da ist die Polizei ja kein Spielzeug.
Aber ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Ich finde, dass es unterschiedlich schlimm ist, was dort passieren kann. Heike sprach von hilflosen Personen zum Beispiel. Das ist einfach auch nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist ja viel heftiger.
Ja, da, also gerade bei dem, was Heike da erklärte, musste ich auch an das alte Phänomen Happy Slapping denken.
Ja, ich auch. Also da, wo Schlägereien gefilmt werden, die dadurch quasi durchs Filmen fast noch eher eskalieren.
Ja, wenn sich zwei prügeln und die wissen, dass die Leute, die drumherum stehen, nicht einfach nur so gaffen, sondern dass da vielleicht auch zwei oder drei Leute filmen und das im Internet veröffentlichen.
Da haben dann die Menschen, die filmen, im Prinzip eine Menge Verantwortung, wenn das dann so eskaliert.
Ja, ohne Kamera würde das vielleicht gar nicht so eskalieren. Da habe ich mal von dem Tipp gehört, wenn du als Lehrkraft jetzt als Pausenaufsicht in so eine Situation reinkommst, dass du zuerst dafür sorgen solltest, dass nicht mehr gefilmt wird, als dass du in die Schlägerei eingreifst. Also zum einen, weil du ja selber sonst auch Teil des Films wirst. Aber wenn klar ist, dass nicht mehr gefilmt wird, hat die Schlägerei sich unter Umständen erledigt.
Das glaube ich sofort, auf jeden Fall. Das verändert einiges in dem Moment.
Ich würde sowieso grundsätzlich nochmal gern auf Lehrkräfte eingehen wollen, die gefilmt werden. Ich hatte Heike ja auch direkt dazu gefragt und ist auch immer ein großes Thema in Fortbildung mit Lehrkräften. Und prinzipiell ist ja auf den ersten Blick die Lage erstmal ganz genauso, wenn du jetzt eine Lehrkraft gegen ihren Willen heimlich filmst oder ob du Mitschülerinnen und Mitschüler filmst. Aber ich glaube, dass die Interpretation der Eltern in dem Fall oft doch etwas anders ist.
Das verstehe ich nicht. Inwiefern war Eltern anders?
Also ich kann mich an Fälle erinnern, wo Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler, die da Lehrkräfte gefilmt haben, dann gesagt hat, das muss man aushalten als Lehrkraft.
Würdest du das auch so sehen?
Aus dem Bauch raus nicht. Also ich verstehe die Argumentation von Eltern. Die Argumentation ist im Prinzip, wenn du dich entscheidest, Lehrkraft zu werden, dann entscheidest du dich ja auch ein Stück weit dafür, mit renitenten Schülerinnen und Schülern zu tun zu haben.
Ja.
Und wenn du jetzt als Lehrkraft irgendwann sagst, ich finde das total schlimm, ich bitte die Klasse leise zu sein und die sind immer noch laut, oder ich sage denen, sie sollen ihre Hausaufgaben machen und die machen das nicht und das ist nicht auszuhalten für mich als Lehrkraft, dann würde man sagen, ja, sorry, Beruf verfehlt. Mhm. So, ne? Das heißt, es gehört zum Lehrer sein oder Lehrerin sein, auch dazu, gewisse Streiche auszuhalten. Und ich glaube aber, dass das Film, also das heimliche Filmen und Bloßstellen, das ist kein Streich, sondern das ist eine Form von Gewalt, die du als Lehrkraft nicht unbedingt hinnehmen musst.
Du musst ja dann als Lehrkraft zum Beispiel in der Brennpunktschule oder so auch nicht aushalten, angegriffen zu werden mit einem Messer oder so.
Ja, genau. Und damit setzt du das heimliche Filmen, in diesem Fall einer Lehrkraft, setzt du gleich mit körperlicher Gewalt.
Ja.
Und das heißt, wenn ich jetzt also ein Streich wäre, die Lehrerin oder Lehrer mit so Papierkügelchen irgendwie abzuschießen, das würde ich sagen, ist ein Streich, aber keine körperliche Gewalt.
Ja.
Aber wenn du jetzt von Waffen sprichst, also Messer in dem Fall, dann ist das eine Form von körperlicher Gewalt und auf die Stufe setzt du jetzt instinktiv, und das würde ich wahrscheinlich auch so machen, das Einsetzen der Handykamera gegen andere Menschen.
Ja, das ist doch auch so, oder?
Ein anderes Beispiel aus meiner Erfahrung mit Lehrkräften in Fortbildung. Mir traf eine relativ junge Lehrerin, die immer sehr körperbetont gekleidet unterrichtet hat. Und das ist ja völlig normal oder völlig in Ordnung in einer liberalen Gesellschaft. Also jeder kann sich so anziehen, wie er oder sie möchte. Und die Lehrerin wurde gefilmt von Schülerinnen und Schülern. Und das Ganze wurde dann also auch zusammengeschnitten und mit der Tonspur aus irgendeinem Pornofilm oder so kombiniert und das dann entsprechend auch verbreitet. Und da haben einige Eltern oder auch Schülerinnen und Schüler und wohl sogar Kolleginnen und Kollegen aus dem Kollegium gesagt, dass man damit rechnen muss, wenn man so aufreizend gekleidet unterrichtet, dass man dann irgendwann mal von Schülerinnen und Schülern so gefilmt und so bloßgestellt wird. Und das so unfassbar viel Sexismus in dieser Beurteilung. Ja. Also ich habe mich total aufgeregt, da fiel mir nicht viel Konstruktives zu ein, dass da gesagt wird, naja, wenn die so rumläuft, dann muss sie damit rechnen, da irgendwie sexistisch bloßgestellt zu werden.
Und das Krasse, Moritz, finde ich, ist, wenn, du hast gesagt, da wurde ein anderer Ton reingeschnitten.
Ja.
Und das, was Heike gesagt hat, wenn der Ton nicht zu hören ist, ist das eventuell nicht mal strafbar?
Das ist auch völlig egal, ob das strafbar ist oder nicht. Also die ganze Aktion ist aus meiner Sicht so scheiße. Also ganz ehrlich, das musst du doch nicht explizit verbieten.
Was sind denn das für Ausdrücke, Moritz?
Ja, stimmt. Wir haben ja mal gesagt, wir wollen so sprechen, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist. Aber trotzdem ist das scheiße.
Aber im Prinzip gebe ich dir recht. Also unabhängig davon, ob es
ist verboten. Übrigens verboten. Alter, also wirklich, Heike hat ganz klar gesagt, dass die Verbreitung des Bildes, also sie ist ja zu sehen, wäre dann ein Verstoß am Recht am eigenen Bild. Also das ist verboten.
Ist ja gut, Moritz. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist was ganz anderes. Nämlich die Frage, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Also wie wollen wir im Unterrichtskontext miteinander gewaltfrei vielleicht auch den Unterricht gestalten, miteinander.
Ich habe jetzt einen Schluck Wasser getrunken und mich wieder etwas beruhigt.
Ja, und dabei ein wunderschönes Störgeräusch verursacht.
Was?
Man hat ein Glas gehört.
Okay, wie sieht denn die Störgeräusche-Statistik aktuell aus?
Warte mal, das habe ich irgendwo notiert. Das kochende Wasser auf dem Herd hatten wir in Folge 29 zu hören. Da ging es eigentlich um den Umgang mit Falschmeldungen. Eigentlich eine wichtige Folge, ne? Gerade zur Zeit von Wahlkampf.
Kleiner Transparenzhinweis an dieser Stelle. Gestern fand die Europawahl statt, was in unserem Fall jetzt nicht ganz korrekt ist. Wir produzieren diese Folge einen Tag vor der Europawahl und kennen also noch nicht das Ergebnis und wissen nicht, ob der zum Teil manipulative, populistische Wahlkampf einzelner Parteien auf TikTok und Co. Erfolg hatte. Also das wissen wir erst morgen.
Dann hatten wir eine WhatsApp-Nachricht in Folge 30. Da haben wir über personalisierte Werbung gesprochen, was da eigentlich passiert. Und irgendwann habe ich einen Becher auf meinen Mikrofonständer geballert. Mein Kaffeebecher in Folge 31. Jugendliche beraten Jugendliche. U-Port.
Okay, dann steht es jetzt mit meinem Wasserglas hier 3-1 für mich.
Na, gegen dich.
Oder von mir aus auch so. Egal, fassen wir zusammen. Also wichtig ist eigentlich aufzuklären, was verboten ist. Mhm. Wichtiger aber eigentlich noch die Frage, wie wir unabhängig von Gesetzen miteinander respektvoll umgehen und zu guter Letzt tatsächlich Zivilcourage, wenn ich mitbekomme, dass so etwas passiert.
Und das ist das, was für Eltern, also von denen du sprachst, eigentlich die wichtigste Botschaft ist.
Welche Eltern?
Die das Handy verbieten wollen.
Ach, ganz zu Anfang.
Um das eigene Kind zu schützen.
Ja, genau.
Damit haben wir angefangen.
Ja, das ist ein sehr schöner Bogen. Das stimmt. Das heißt, das wäre dann eigentlich sowas wie ein Auftrag eigentlich an die weiterführenden Schulen. Eltern müssen wissen, dass das Kind trotz Tabletklassen und Smartphones an einem sicheren Ort ist, wo einzelne Menschen sich füreinander einsetzen.
Genau, letztendlich reden wir über Gewalt und den Umgang mit Gewalt. Und das war ja irgendwie schon immer Thema in Schulen, oder?
Ja, und das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für diese Diskussion.
Danke. Gibt es sonst noch was?
du wolltest über ICQ sprechen.
Genau. ICQ wird eingestellt. Am 26. Juni 2024 soll der Betrieb von ICQ endgültig eingestellt werden. ICQ gibt es, ich habe recherchiert, seit 1996, aber spätestens mit dem Beginn von WhatsApp und anderen mobilen Instant Messengern haben die so ein bisschen den Anschluss verloren.
Hat nicht am Ende eine russische Firma ICQ besessen irgendwie?
2010 wurde der Service von einer russischen Firma tatsächlich übernommen und jetzt wird den Nutzerinnen und Nutzern auf der Webseite entsprechend der Chatdienst VK Messenger empfohlen, der zum gleichen Betrieb gehört.
Aber auch ein bisschen schade, dass es ICQ nicht mehr gibt.
Was soll man machen?
Ich möchte noch ganz kurz ansprechen, wir haben nicht mehr die Zeit, das bis ins Detail zu klären. Die EU-Kommission ermittelt gegen Facebook und Instagram wegen schädlichen Inhalten für Kinder und Jugendliche. Und zwar geht es gar nicht so sehr um Inhalte wie Falschmeldungen und so, sondern um den Kaninchenloch-Effekt.
Kaninchenloch-Effekt? Was ist das?
Das ist im Prinzip, dass du beim Surfen immer weiter in die Tiefen des Internets reingezogen wirst, mal ganz einfach gesagt. Vielleicht können wir in der nächsten Folge noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.
Notiere ich mir mal.
Von daher, das wollte ich nur ganz kurz noch angemerkt haben.
Ja, aber gegen TikTok wird deswegen nicht ermittelt?
Nee, könnte man meinen, aber zumindest in diesem Verfahren nicht.
Okay.
Dann bleibt uns jetzt nur noch die Folge zum Weiterhören zu empfehlen. Und ich habe eine Idee.
Ja.
Du hattest vorhin, als wir über die Störgeräusche gesprochen haben, die Folge mit U-Port erwähnt, wo Jugendliche Jugendliche beraten. Das passt sehr gut, finde ich, für alle Kinder und Jugendlichen, die im Unterricht gefilmt wurden und nicht so richtig wissen, an wen sie sich wenden können. Wäre U-Port da eine gute Anlaufstelle?
Habe ich vorhin auch schon gedacht, da bin ich ganz bei dir.
Von daher, ich freue mich auf die Online-Veranstaltung.
Ja, ich mich auch. Bis dahin, auf Wiederhören.
Tschüss.